Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Wie angekündigt, kommt heute Folge 2 zum Thema Gesundheitsökonomie 2025, 2026. Heute soll es explizit um die Hybrid-DRG gehen, die ja jetzt seit gut einem Jahr am Praxisstart sind. Und natürlich habe ich die besten Gesprächspartner. Hallo Jörg Albert und hallo Thomas Rösch.
Hallo Petra, danke, dass ich wieder mit dabei sein darf.
Ja, hallo und herzlich willkommen.
Ich darf anfangen, hast du gesagt, Thomas. Und deswegen möchte ich gerne die erste Frage stellen. Ich habe natürlich das Forum Gesundheitsökonomie verfolgt, was jetzt aktuell gelaufen ist. Und mich hat eine Folie besonders beeindruckt auf einem Vortrag. Da ging es um die Daten aus dem DRG-Projekt und da wurden die Erlösanstiege oder die Erlöse von 2024, 2025 dargestellt. Und ich habe mir gemerkt, Erlösanstieg 2025 0,6%. Das ist nicht mehr so viel wie im Vorjahr. Da waren es deutliche 6,8%. Aber Anfang 2025, und bitte korrigier mich, wenn ich das falsch verstanden habe, war ja die große Befürchtung, dass durch die Hybrid-DRG und die zunehmende Ambulantisierung Einbußen da sind. Jetzt gibt es dazu zwei Fragen. Erstens, sind wir raus aus der Gefahrenzone oder hat die Ambulantisierung und die Hybrid-DRG versagt?
Vielen Dank für die Frage, Peter. Ich glaube, man muss erst kurz erklären, wo diese Daten herkommen, weil das ist natürlich eine harte Aussage, zu sagen 0,6% mehr Budget für gastroenterologische Häuser in Deutschland, wenn man von 24 auf 26 guckt. Wir haben ja in unserem DRG-Projekt entsprechende Datensätze mit Ist- und Realdaten von Patienten, ähnlich wie sie dem INEC zur Verfügung gestellt wird, für die eben die gastroenterologischen Leistungen. Und da haben wir tatsächlich reale Fälle aus knapp 50 Krankenhäusern. Und diese Fälle, die in 24 in diesen Häusern liefen, haben wir eben in diesem Datenjahr 24 zusammengefasst und mal geguckt, was passiert, wenn man die nach 26 transferiert. Und wir haben natürlich bedacht, dass der Basisfallwert da variiert. Der ist schon rausgerechnet, der ist sozusagen normiert. Wir haben natürlich geguckt, dass da die Hybrid-DRG-Fälle rauszurechnen sind. Und trotzdem ist es stabil geblieben. Und das sehen wir tatsächlich als eine sehr positive Nachricht. Also große Budgeteinbrüche in den Abteilungen sind möglicherweise zu vermeiden.
Also das ist tatsächlich, also Daten aus dem DRG-Projekt, wir können das nicht verallgemeinern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Aber Thomas, was ist denn dein Stand jetzt nach einem Jahr Hybrid-DRG? Magst du die gerne oder wie läuft das ab bei dir?
Ach, ich bin ja in einer Sonderlage mit einer spezialisierten endoskopischen Abteilung, die woanders ihre DRGs erarbeitet. Deswegen würde ich mit Jörg gerne mal so verschiedene Beispiele durchgehen. Es gibt ja die DRG-Abrechnung, die ja für, und zwar natürlich kompetenzweise gerne in der Endoskopie. Es gibt ja viele DRG-Fälle, die bleiben bei fortgeschrittenen Interventionen. Ganz offensichtlich triggert der Begriff Tumor oder Karzinom automatisch eine DRG, stimmt das?
Die Hybrid-DRG ist so aufgebaut, dass es Kontextfaktoren gibt, die sozusagen die Hybrid-DRG ausschließen. Und alle C-Diagnosen, und das sind eben die onkologischen Diagnosen, alle C-Diagnosen sind ein Ausschlusskriterium für eine Hybrid-DRG. Das ist richtig.
Gut, und dann hängt es wahrscheinlich auch noch am Aufwand und ob was in Narkose gemacht wird und so weiter.
Nein, also die Narkose triggert nicht, ist weder ein entsprechender Kontextfaktor noch zwingend die Definition einer stationären Leistung, sondern das kann auch durchaus als ambulante Leistung erfolgen.
Aber zeigt doch die Komplexität eines Eingriffs, oder? Oder die Erkrankung eines Patienten, wenn also eine, sagen wir mal, eine Intubationsnarkose macht man ja jetzt nicht bei einer Polypektomie beim 55-Jährigen.
Das mag dann eine Begründung sein, die man im Austausch mit dem medizinischen Dienst entsprechend dann zu Rate zieht, aber es ist nicht ein Element dieses formalen Prozesses.
Keine offizielle Checkliste.
Genau, dieses formalen Berechnungsprozesses. Was ist eine Hybrid-DRG? Wie kommt die zustande? Wir haben ja in der Hybrid-DRG, die wir haben, die H41N und M, entsprechend vor allem Leistung des biliopankreatischen Systems.
Und dann aber auch einfache,
auch eher einfache. Auch einfache, eben die Endosonographie des biliopankreatischen Systems, die ERCP-Leistungen, auch die PDCD, einige PDCD-Leistungen können drin sein oder auch Lebervenenverschlussdruckmessungen oder transjuguläre Leberbiopsie.
Vielleicht gehen wir besser anhand von einzelnen Beispielen. Ja. Wenn wir jetzt eine ESD in Narkose haben, da ist, glaube ich, keine Frage. Ösophagus.
Ja, aber es ist nochmal, es ist die ESD und es ist nicht die Narkose, die dieses triggert. Die ESD ist nicht in der Gefahr, als Hybrid-DRG gegroupt zu werden. Und insofern ist das von dem Grouper so, dass das eine normale, sag ich mal, stationäre DRG gibt.
Und das Karzinom dann erst recht, was ja oft damit behandelt wird.
Korrekt.
Jetzt gab es ja in der DRG immer die Gefahr der Unterlieger mit erheblichen Abschlägen. Ist da irgendwie Verbesserung in Sicht, sodass man dann am Ende des Tages, wenn das gut geht und die Patienten zu rasch nach Hause gehen, in einem Bereich liegt, der möglicherweise unterhalb der Hybrid-DRG ist?
Naja, dieses Thema ist ja weiterentwickelt worden. Hybrid-DRGs sind jetzt über 2 Tage Liegedauer auch eine Hybrid-DRG. Das heißt, die Fälle mit der Unterschreitung der unteren Grenzverweildauer, da werden viele Fälle eben im biliopankreatischen System für die Gastroenterologie eben reinfallen in die Hybrid-DRGs. Und natürlich wird dadurch die stationäre DRG eher aufgewertet werden. Das ist natürlich auch mit ein Grund, weswegen wir in unserer Budgetberechnung von 24 auf 26 eben eine gewisse Stabilität auch drin sehen. Aber die 2 Tage sind natürlich etwas, wo wir ein paar mehr Fälle auch kriegen werden in der Gastroenterologie in diesem Jahr. Sonst ändert sich ja wenig, keine neuen Leistungen, die in der Hybrid-DRG für die Gastroenterologe drin sind. Wir haben so plus minus gut 20.000 Fälle in Deutschland Hybrid-DRG zu erwarten in diesem Jahr und ein paar wenig Tausend werden es mehr durch die 2-Tages-Regel. Also nicht so dramatisch viel, wenn man ehrlich ist.
Ja, das hieße aber auch, dass dann zumindest theoretisch die Hybrid-DRGs die Unterlieger ein bisschen kompensieren.
Ja, es wird halt in dem Bereich biliopankreatische Medizin keine Unterlieger mehr geben. Werden in der Regel die sein, die eben länger liegen oder es ganz spezialisierte Leistungen, die halt nicht drin sind in der Hybrid-DRG. Also jetzt ist zum Beispiel die mechanische Lithotripsie ganz offensichtlich da nicht mehr mit drin. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt diese Ziffer da umgeschoben hat, aber ich glaube, das ist nicht immer klinisch-medizinisch basiert. Es hat sich bei uns nichts geändert, außer der 2-Tages-Regel und wir müssen natürlich da noch schärfer jetzt vorherzusehen versuchen, welche Fälle können wir vielleicht doch am gleichen Tag entlassen. Spannend ist, glaube ich, und das war auch in unserem Forum am Mittwoch, die spannende Diskussion, wie macht es der Niedergelassene, der ja genau das Gleiche an dieser sektorenübergreifenden Versorgung teilnehmen darf. Das heißt, der niedergelassene Kollege, der denkt natürlich nicht nach über 1 oder 2 Tage, sondern lässt den Patienten natürlich am gleichen Tag. Und welche Leistungen passen aber jetzt in die Facharztpraxis rein als Hybrid-DRG? Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Gedanke. Mhm.
Da gibt es ja einen Punkt, wo mich sogar eine Firma schon drauf angesprochen hat. Das ist die Endosono.
Die Endosonografie ist in dem biliopankreatischen System, wenn es keine onkologische Hauptdiagnose ist, eben eine Hybrid-DRG, damit gut vergütet. Und das ist natürlich durchaus etwas, was man dann auch gerne macht. Es ist aber auch so, das muss man an der Stelle, glaube ich, auch sagen, wir können nicht sicher davon ausgehen, dass die Bauweise von Grouper, also diesem Hybrid-DRG-Zuordnung, das nächste Jahr wieder ganz genauso ist wie dieses Jahr. Also da gibt es sicherlich immer wieder Adjustierungen und es gibt lukrative Hybrid-DRGs auch in anderen Fachbereichen und es gibt welche, wo man vielleicht sogar von Kostenträgerseite eine Leistungsausweitung befürchten könnte. Ob da die Endosonografie dazu zählt, weiß ich nicht. Aber da wird es Gegenbewegungen geben, da bin ich relativ sicher.
Weil die Endosono ist ja aus dem Nichts in ziemliche Höhen emporgeschnellt, ne?
Eben in diesem speziellen Bereich. Eigentlich kam das aus meiner Wahrnehmung daher, dass wir Ende 23 von der DGVS aus und zusammen mit BNG und ALGK darauf hingewiesen hatten, dass die ERCP, wenn eine Hybrid-DRG kommt, nicht von der Endosono zu trennen ist. Weil wir ja in der Praxis die Endosono machen zum Gesteinausschluss und dann sehen wir den Stein und dann machen wir die ERCP. Oder in allen möglichen Konstellationen Endosono und ERCP sehr eng beieinander sind. Und dem ist man offensichtlich gefolgt, hat die Endosonografie damit reingenommen und es gibt eben nur diese 2, die leichtere und die höhere wertigere Hybrid-DRG im gastroenterologischen Bereich. Und dann war die eben da mit drinne. Aber wie gesagt, da Geschäftsmodell jetzt drauf, da haben wir ja schon mehrfach vorgewarnt, darauf basieren zu lassen. Nichtsdestotrotz müssen wir die Hybrid-DRG ja umsetzen. Und was ich im klinischen Alltag erlebe, und wir haben entsprechende Auswertungen auch hier im Hause gemacht, ist natürlich, dass wir mitnichten jeden Fall vorhersehen und dass wir mit unserem klinischen Denken, der muss doch stationär kommen und den können wir nach Hause liegen, nicht immer deckungsgleich sind mit dem, was uns hinterher der Gruber rausspuckt. Und im Prinzip, und das haben wir wiederum in meiner Klinik hier nicht umgesetzt, im Prinzip müsste man direkt live Gruppen, das heißt, während man den Eingriff macht, um überhaupt zu verstehen, was ist das denn jetzt für ein Fall, den ich hier behandle. Also im
oder vorher schon.
Ja, aber du weißt doch auch nicht vorher, welchen Katheter du zückst und ob du jetzt den Stein mit dem Körbchen rausmachst oder mit dem Ballon oder mit was auch immer. Das weißt du doch nicht, wenn du die ERCP startest. Du sagst der Schwester, gib mir mal. Und dann geht's los. Und hinterher wird die OPS gemacht. Ja. Die OPS-Liste.
Das erinnert mich an Gespräche mit amerikanischen Freunden vor vielen Jahren, die mir erzählt haben, dass jeder aufgenommene Patient zuerst mal in langen Telefonaten mit der Krankenversicherung mündet und die ganz genau wissen wollen, was hast du eigentlich vor? Das fand ich damals ähnlich schwierig, ja, wie du es jetzt gerade beschreibst. Aber das wäre abrechnungstechnisch wahrscheinlich der Idealzustand.
Das ist richtig. Dann können wir vorhersehen, was aus dem Fall wird. Und den entsprechend korrekt aufgleisen. Wir hatten in unserer gesundheitsökonomischen Veranstaltung, Hybridveranstaltung, da einige Fallkonstellationen auch vorgestellt gehabt. Und die ungünstigste Situation ist natürlich, wenn wir hier von einer Hybrid-DRG avisieren und hinterher dann nicht die Leistungen, die entsprechend triggern, abrufen. Zum Beispiel, du machst eine Gastroskopie im Krankenhaus, mal vor der ERCP. Willst eigentlich eine ERCP machen? Mag sein, dass das kannst du mit in der Hybrid-DRG abrechnen, aber in der Gastroskopie siehst du, okay, Struktur, peptische Struktur und pichst alles ab. Hast nur die Gastroskopie gemacht? Was ist das für ein Fall? Ist eigentlich gar kein Fall. Es geht ja noch nicht mal übers ambulante Operieren. Da kannst du das vielleicht prästationär machen im Krankenhaus, wie das in der niedergelassenen Praxis. Gut, die können das dann über EBM abrechnen. Aber letztendlich, das sind solche Fallkonstellationen, die wir jetzt doch im Alltag erleben und die uns auch dazu motiviert haben, eine Veranstaltung im Februar, jetzt kleine Werbeblock, für den 25. Februar sich reservieren, gesundheitsökonomischer Workshop der DGVS. Da werden wir entsprechend in Kleingruppen und dann im großen gemeinsamen virtuellen Forum entsprechende Fallkonstellationen bearbeiten und uns überlegen, wie macht wer was in Deutschland und uns austauschen. Ich glaube, das ist momentan tatsächlich so eine Art Learning by Doing.
Wie ist es denn grundsätzlich? Es gibt ja, wenn du dich in diesen drei Kategorien verrechnest, also DRG, Hybrid-DRG oder ambulantes Operieren, rutscht es automatisch in die andere Gruppe, auch wenn es schlechter ist, oder fällt es ganz raus? Also dein Beispiel zum Beispiel, ERCP, Hybrid-DRG geplant, ist nicht, ist dann weg.
Da muss man halt gucken, wo die entsprechenden Ziffern dann...
Oder kann man sagen, Buschierung, ambulantes Operieren.
Genau, also du könntest den jetzt buschieren, aber bitte nicht mit dem Ballon, denn der Dilatationsballon ist nicht in dem AOP-Katalog. Die Dilatation mit dem Dilatationsballon ist ja eben, wie gesagt, weder Hybrid-DRG noch AOP, das wäre eher stationär.
Oh Gott, oh Gott.
Also das ist etwas, ich bitte händeringend immer wieder darum, dass die Spitzenverbände, die diese Kataloge machen, doch einmal mit den Fachgesellschaften reden und da die Bereinigung gemeinsam machen. Aber die haben vieles anderes zu tun gerade.
Also die Entbürokratisierung ist in vollem Gange.
Aber wir wollten nicht ins Jammern kommen.
Nein, nein. Petra, du musst uns raushelfen jetzt.
Ja, ich fand ja einen Vortrag ganz spannend, was ihr gerade erzählt. Also man muss eigentlich schon vorab Gruppen einordnen, dann kommt die OP oder die Intervention und man ändert was und das alles wird total komplex. Es war ja auch immer eine große Befürchtung, dass die Zahl der MD-Prüfungen dann in die Höhe schnellt. Und da hatten wir ja einen sehr interessanten Vortrag auch auf dem DLG-Forum, dass das dann doch eigentlich gar nicht der Fall ist. Also kannst du das vielleicht kommentieren? Für mich klang das eben dann durchaus positiv, dass doch alle merken, das ist ein lernendes System und da jetzt nicht knickrig jeden einzelnen Fall auseinandernehmen wollen. Auch die Kassen nicht.
Mhm. Ja, wir hatten ja tatsächlich den medizinischen Dienst mit dabei auf unsere Veranstaltungen und da mal aus dem MD Nord die Auswertung gehabt, wo es tatsächlich zu der Gastroenterologie noch keine Fallprüfung gab zu Hybrid-DHGs. Aber das war auch ehrlicherweise eins der Versprechen. Wenn wir ambulantisieren als Kliniken, dann wird auch nicht geprüft. Das schwang immer mit in dem Versprechen, was da kommen soll an Ambulantisierung. Und ich glaube, das ist ja auch vernünftig. Also das sind Pauschalen, die sind schon knapp berechnet und wir machen da eine komplette Leistung mit drin im Bereich ERCP. Bin nur gespannt, wie auch da die Entwicklung weitergeht. Eigentlich soll das ja auch in der Zukunft ein entsprechendes kalkuliertes Entgeltsystem bleiben, die Hybrid-DRG. Und ich hoffe, dass das nicht verkompliziert wird. Denn auch da braucht man ja eine Kalkulationsbasis aus dem niedergelassenen Sektor. Denn es soll, wie gesagt, auch in Zukunft kalkulationsbasiert sein, damit man eben eher auch den Kostenentwicklungen Rechnung trägt. Das hat alles natürlich seinen Grund. Und auch da ist aber meiner Kenntnis nach zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ganz klar, wie da die Kalkulationen dann in den nächsten Jahren eben fortgeführt werden und rekalkuliert wird. Jetzt erstmal gab es ein Mehr an Pro-Hybrid-DRG auch für die Gastroenterologie, aber das war jetzt nicht ein kalkuliertes Mehr, sondern das war mehr so eine Ex Cathedris, ein entsprechender Zuschlag.
Vielleicht so gegen Ende nochmal ein sehr häufiges Beispiel aus der Praxis: Koloskopie in der Niederlassung. Sei es jetzt im MVZ der Klinik oder vielleicht ganz unabhängig, so mittelgroßer Polyp gefunden, passt nicht ins Programm, 2-3 Zentimeter, Patient wird aufgenommen, der Polyp abgetragen. Wie macht man das am besten?
Da aktuell denke ich stationär. Die theoretische Überlegung kann natürlich sein, diesen aufwendigen Polypen dann im Krankenhaus über ambulantes Operieren zu machen. Aber da muss man natürlich sagen, das ist der gleiche Entgelt wie die Leistung im ambulanten Bereich, eben über EBM, dann ist der Aufwand ja eigentlich nicht zu rechtfertigen, den man treibt mit so einem größeren Polypen.
Und wird das dann eine DRG oder eine Hybrid-DRG?
Das wird eine DRG. Und wir haben auch bisher keine Aktivitäten von der Fachgesellschaft aus unternommen, jetzt die Polypen in Richtung einer Hybrid-DRG vorzuschlagen.
Ich habe vielleicht auch abschließend nochmal so eine Frage, so ein bisschen auf der Metaebene, die vielleicht aber auch fast naiv ist, ich weiß es gar nicht. Du hast ja eben gesagt, es gab im letzten Jahr, also die Zwei-Tages-Ausweitung der Hybrid-DRG betrifft die Gastroenterologie, es gab aber keine neuen Leistungen, die in die Hybrid-DRG aufgenommen worden sind. Es gibt eine Zielvorgabe der Politik, ich glaube 1 Million Fälle 2026 zu erreichen und dann steigend. Gleichzeitig AOP-Katalog, der ist jetzt auch schon einige Jahre in Betrieb. Ich frage mich immer, ist das jetzt schon der Status quo, in dem die Gastroenterologie arbeiten muss oder erwartest du jetzt in Zukunft noch ganz, ganz massive andere Effekte auf die gastroenterologischen Kliniken?
Das ist natürlich eine ganz spannende Frage und ich kann da auch nicht in die Zukunft blicken. Es ist sicher so, dass in der aktuellen Gesetzeslage ja im Folgejahr, also 2027, 1,5 Millionen Fälle in der Hybrid-DRG erwartet werden. Da gibt es eine entsprechende Fortschreibung. Man wird da wieder seitens inne gucken, wo können diese Fälle herkommen. Und ob da die Gastroenterologie dabei ist, ist ja letztendlich deine Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das zu wünschen ist oder nicht. Also ich wünsche mir, dass die Dinge vereinfachter werden. Das heißt, dass die Hybrid-DRG klar abgegrenzt ist, zum Beispiel vom ambulanten Operieren. Das heißt, die ERCP, die eben mit der Hybrid-DRG ist, warum muss die nochmal parallel in einer Parallelwelt des ambulanten Operierens existieren? Diese Ziffern, die für die Hybrid-DRG-Gruppen, warum sollte man die sollte man definitiv aus dem AOP-Katalog entfernen. Man sollte da keine Parallelabrechnungswelten nebeneinander bestehen lassen. Ich glaube, das muss eine Bestrebung sein, da entsprechend zu harmonisieren. Und dann ist natürlich schon auch die Frage, warum gibt es solche Kontextfaktoren wie die C-Diagnosen und warum gibt es keine Kontextfaktor für einen stationären Fall, wie zum Beispiel die eitrige Cholangitis. Also das sind ja klinisch schwierig zu verstehende Vorgänge. Und insofern kann es eher natürlich sein, dass hier vielleicht Kontextfaktoren entfallen werden und dann eben dadurch mehr Fälle generiert werden.
Thomas, ich hatte mir zum Abschluss auch den Werbeblock aufgeschrieben. Den hat Jörg, der hat ja schon vorab platziert. Also der Workshop für die praktische Hilfe, sich auszutauschen, welche praktischen Strukturen helfen in der Klinik am 25. Februar. Den verlinken wir auch in den Shownotes. Aber weil du das jetzt schon gesagt hast und ich jetzt kein Schlusswort mehr habe, Thomas, musst du das sprechen heute.
Ja, also Jörg, es hat sich ja ganz schön verkompliziert. Ich hatte ja die Ehre, in der ersten DRG-Kommission zu sein mit Herrn Frühmorgen und Herrn Rosin. Und keiner von uns hatte irgendeine Peilung. Und wir haben versucht, das zu verstehen. Also das, was man da heutzutage aufbringen muss, wenn du das machst, Chapeau, Nummer eins. Nummer zwei, an das, was ich mich erinnern kann, wir haben da ein paar Fachleute, Gesundheitsökonomen konsultiert, was man jetzt machen soll und wie man sich aufstellen soll. Und das kommt so ein bisschen auf das zurück, was du in der letzten Folge gesagt hast. Die haben gesagt, jetzt machen Sie das medizinisch Sinnvolle und rennen Sie nicht jedem Windchen hinterher. Das wird sich dann schon durchsetzen. Und in dem Sinn, glaube ich, könnte das ein hoffnungsvoller Schluss sein.
Dem schließe ich mich an und vielen Dank für dieses gute Schlusswort.
Ich ebenso. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie uns gewogen und wir werden Sie mit dem Thema auch in Zukunft nicht ganz in Ruhe lassen.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.